Umbrüche, Auslöser für Evolution und Fortschritt. Das ist das Thema der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung an der Uni Göttingen. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es sprach Professor Jürgen Richter aus Köln. Sein Thema: prähistorische Revolutionen von Sammlern und Jägern zu Schrift und Zahl.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Herr Werner, für die Einladung. Vielen Dank auch an die Universität Göttingen, die Akademie der Wissenschaften. Es ist ja irgendwie doch was Besonderes an einem 11. November als Kölner. In so einen Hörsaal hier versetzt zu sein. Aber Sie wissen das wahrscheinlich auch selber. Also entweder man macht mit oder man wird eben mal evakuiert, und da bin ich eigentlich gar nicht so undankbar. Die andere aktuelle Bemerkung, die mir so auf der Fahrt durch den Kopf ging, ist natürlich das Thema Revolution, das uns Herr Werner ja gestellt hat, als Hausaufgabe, aber auch um es hier etwas zu vertiefen: Umbrüche, Revolutionen. Und wir sind gerade mitten oder haben eigentlich gerade die Feierlichkeiten 25 Jahre Mauerfall hinter uns. 25 Jahre, werden manche von Ihnen denken, es kommt mir eigentlich noch wie gestern vor. Der ein oder andere ist aber vielleicht noch im frühesten Kindesalter gewesen, der jetzt schon studiert. Also 25 Jahre werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und wenn wir mal eine Null da dran fügen, das ging mir jetzt so auf der Herfahrt durch den Kopf, sind wir bei 250 Jahren. Das wäre dann eine Sache, wo man vielleicht als Neuhistoriker referieren sollte. Bei 2500 Jahren, wenn Sie noch eine Null dran erlauben, bin ich eigentlich schon fast zuständig. Da sind wir dann ja so 500 vor Christi Geburt und wären ja in den sogenannten Metallzeiten, auf jeden Fall hier in unserer Region in vorschriftlichen Zeiten, also bereits im Zuständigkeitsbereich der prähistorischen Archäologie vor 2500 Jahren. Und vor 25.000 Jahren, kurz bevor es sehr kalt wurde, da kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, bevor das zweite Kältemaximum der letzten Kaltzeit begann, 25.000 Jahre, das ist also das, wo ich mich in meinen Forschungen oder auch Fantasien sehr wohl fühle als Altsteinzeitforscher, 25.000 Jahre, Jungpaläolithikum. Wenn Sie noch eine Null dran machen, 250.000 Jahre, da treten hier so gerade die ersten Neandertaler auf, fühle ich mich immer noch sehr wohl damit. Nochmal eine Null dran, sind wir bei 2,5 Millionen und das ist der Moment von heute aus gesehen der Menschwerdung, die ältesten Menschen, die ältesten Artefakte überhaupt, 2,5 Millionen. Da endet dann von uns aus gesehen meine Zuständigkeit. Ja, und ich glaube, es sind auch Paläontologen im Saal. Die sind dann für das zuständig, was da vorkommt, und auch Geologen und so weiter und so weiter. Ich will damit nur sagen, wir überblicken ja so als Archäologen, die sich mit der Frühzeit befassen, wirklich riesige Zeiträume, 2,5 Millionen Jahre, abzüglich der letzten eben gerade so 5 bis 10.000. Und dann natürlich auch große Räume, denn eigentlich alle die Regionen auf der Erde, die zu verschiedenen Zeiten durch Menschen besiedelt gewesen sind. So viel nur mal zum Thema kleine Fächer. Also Archäologie ist natürlich ein winzig kleines Fach, aber eben doch mit einem riesigen Fachgebiet. Die Idee eigentlich für heute Abend ist, kriegen Sie bitte keinen Schreck, mal kurz diese 2,5 Millionen Jahre Revue passieren zu lassen. Ich habe dafür vier Zeitscheiben herausgesucht, auf die ich Sie mal etwas genauer aufmerksam machen will. Und zwar unter dem Thema Revolutionen. Wenn wir diese Frage an einen Archäologen stellen, gut, das kann gut sein, dass der erstmal sagt, also das ist mir doch ein bisschen zu groß aufgegriffen, verlasse da den Bereich der Seriosität, über 2,5 Millionen Jahre die Frage von Revolutionen zu behandeln. Aber es steckt ja eigentlich doch dahinter, wenn Sie mir die Frage stellen wollen, hat sich die Menschheitsgeschichte eigentlich graduell in lauter kleinen Schritten entwickelt oder waren es doch einige große Sprünge, Revolutionen sozusagen im weiteren Sinne, die auf jeden Fall zu einer Theorie der Menschheitsgeschichte dazugehören würden? Und nebenbei gesagt, die Frage beantwortet sich erstens mal, ich werde sie nicht vollständig beantworten können heute, das wäre ein bisschen viel versprochen, aber wenn überhaupt, dann beantwortet sich diese Frage nur in ganz enger Zusammenarbeit zwischen der Archäologie und den Geowissenschaften. Und das ist eigentlich ein bisschen das Unterthema, was ich etwas mitlaufen möchte, Ihnen mal Beispiele zu zeigen, Fragen aufzuzeigen, die uns nahelegen, ganz eng, eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Geowissenschaftlern und Archäologen zu suchen. Denn viele Fragen und Probleme der Menschheitsgeschichte stellen sich erst dann und lassen sich auch erst angehen, wenn man eine ganze Reihe von geowissenschaftlichen Ergebnissen und Befunden dazu kennt. Also die Frage für heute Abend, die sollte sein: Entwickelt sich die Menschheitsgeschichte in unendlich vielen kleinen Schritten, von den einfachsten Anfängen der Urfamilie, immer komplexer werdend, immer weiter fortschreitend, aufsteigend zu immer höherem technischen Niveau und zu immer größeren und vielfältigen Gesellschaft bis zur schwindelnden Höhe von Staatengemeinschaften oder gar Netz-Communities? Oder aber ist sie geprägt durch ganz wenige große Schritte, Revolutionen, jahrtausendelange Einförmigkeit einerseits, scheinbar ewige Wiederholung des Immergleichen, bis plötzlich ein umwälzendes Ereignis, bahnbrechende technische und gesellschaftliche Fortschritte bringt? Wenn so eine graduelle Entwicklung das Muster der Menschheitsgeschichte bildet, ja, welcher Motor würde denn hinter solcher graduellen Entwicklung dahinter stecken? Und wenn es eine sprungförmige Entwicklung wäre, welche Ereignisse haben denn wohl diese Sprünge in Gang gesetzt? Nur geniale Ideen? Also graduell oder sprungförmig? Sie können sich schon vorstellen, Sie ahnen schon, das ist jetzt eine schöne Dichotomie, um einen wunderbaren einstündigen Vortrag zu halten. Und möglicherweise käme am Schluss ein wohlbegründeter Kompromiss dabei raus. Also das befürchten Sie vielleicht jetzt schon. Nein, möchte ich gar nicht in Aussicht nehmen, sondern ich möchte eigentlich mal behaupten, dass es gute Argumente dafür gibt, und die kommen im Wesentlichen aus den Geowissenschaften, dass sprungförmige Vorgänge ein wesentliches Grundmuster der Menschheitsgeschichte bilden. Und das Hauptargument dafür ist der turbulente Verlauf der jüngeren Klima- und Umweltgeschichte. Nach diesem Klimakalender, ich erkläre es gleich ein bisschen genauer, was wir da sehen, leben wir heute immer noch im Eiszeitalter. Das Eiszeitalter ist die jüngere Periode der Erdgeschichte, ungefähr 2,5 Millionen Jahre lang. Und in dieser Periode wechseln sich längere Kaltzeiten und kürzere Warmzeiten ab. Die Kaltzeiten waren anfangs so um die 40.000 Jahre und haben sich dann um einen Wert von 100.000 Jahren eingependelt. Die Warmzeiten, die kürzeren Warmzeiten dazwischen, kalt und warm, immer kürzere Warmzeiten dazwischen, so um die 15.000 Jahre. Wir alle, auch wir hier im Saal, leben in einer solchen kurzen Warmzeit und genau genommen leben wir im 12. Jahrtausend des sogenannten Holozän, das, wenn man es auf 15.000 Jahre schätzt, kurz vor seinem Ende steht. Plus minus 5.000 Jahre. Die Warmzeiten haben ein eher ausgeglichenes, stabiles Klima ohne große Schwankungen, auch wenn Sie natürlich mit Schrecken manchmal in den Wetterbericht gucken. Aber ich werde Ihnen gleich mal etwas genauer zeigen, um welche Schwankungen es ansonsten geht im Eiszeitalter. Im Vergleich leben wir in einer sehr, sehr gemäßigten und ruhigen Periode. Die Kaltzeiten, die waren nicht nur durch kaltes Klima, sondern durch rapide und extreme Klimaschwankungen riesigen Ausmaßes gekennzeichnet, die für uns Warmzeitwesen fast unvorstellbar sind. In den oft jahrtausendelangen Kälte- und Trockenperioden der Kaltzeiten sanken Temperaturen, Niederschlagswerte sehr oft weit unter das minimale Niveau, das Menschen noch vertragen können. Und das ist eben der Punkt, so kam es viele Male zu einem regionalen Aussterben der Menschheit mit ebenso vielen nachfolgenden Wiederbesiedlungen. Sie sehen hier den Klimakalender, wie er im Jahr 2005 in dieser Form publiziert worden ist. Und darin zusammengefasst sind Datenreihen von über 50 Bohrprofilen, und zwar aus Tiefseebohrkernen, marinen Bohrkernen rund um die Welt. Daraus sind hier Durchschnitte errechnet, und zwar sind hier Werte eingegangen von Sauerstoffisotopen, die kann man ausdeuten auf Abweichungen der Jahresmitteltemperatur des Weltklimas. Und diese Jahresmitteltemperatur, die sehen Sie hier abgetragen. Die Linie hier, das ist unsere heutige Jahresmitteltemperatur. Hier unten haben wir eine Zeitskala, die beginnt hier bei 5,3 Millionen. Das heißt, seit 2,5 Millionen sprechen wir vom Eiszeitalter. Und Sie sehen, die Temperaturen sind ja im Durchschnitt auch ganz schön runtergegangen. Deswegen Eiszeitalter, das ist hier die erdgeschichtliche Periode, in der wir leben. Das kleine Viereck hier oben rechts, das ich da reingefummelt habe mit PowerPoint, das sind wir, das Holozän, die kurze Warmzeit, in der wir leben. Und wir haben hier Schwankungen in unserer kurzen Warmzeit von vielleicht etwas mehr als plus minus ein Grad im Weltdurchschnitt. Und hier haben Sie eine Skala, die Ihnen zeigt, Temperaturabnahmen 2 Grad, 4 Grad, 6 Grad, 8 Grad unter dem heutigen Mittelwert der weltweit gemittelten, aus Bohrkernen gewonnenen Werte. Das heißt also, wenn wir hier minus 2 Grad oder so unter dem heutigen Durchschnitt haben, dann sind wir schon unterhalb von dem, was überhaupt seit 10.000 Jahren weltweit hier bei uns auf der Erde passiert. Und Sie sehen hier Klimaschwankungen in den negativen Bereich hinein, die gehen ja bis über 8 Grad unter dem heutigen Mittelwert. Und das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Besiedlung. Wenn wir uns diese Kurve mal angucken, die gibt es natürlich in dieser Form noch gar nicht so lange. Einige Jahrzehnte in dieser Form eben erst seit 2005 ist immer weiter präzisiert worden. Aber alleine, wenn Sie sich mal 2,5 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte auf dieser Kurve vorstellen, dann ist doch die Idee, dass es unendlich langsame Entwicklungen mit unendlich langen Traditionen gab, eigentlich schon mal ganz unwahrscheinlich. Das ist schon mal eher die Ausnahme, sondern die Idee, dass Bevölkerungen immer wieder gewachsen sind, wenn es günstiger wurde, und dann geschrumpft sind, wenn es ungünstiger wurde, und natürlich auch bis hin zum regionalen Aussterben, das ist eigentlich die Regel. Und das heißt, vielmaliges Verlieren dessen, was man sich erarbeitet hatte, Unterbrechen von Traditionen, katastrophenartiges Ende von verschiedenen Kulturperioden, das ist eigentlich der Normalfall. Und in diesem stetig abnehmenden Klima mit immer weiter, hier sind wir ja Richtung Gegenwart, mit immer weiter zunehmenden Schwankungen, es wurde also immer kritischer, da ist natürlich damit zu rechnen, dass wir ganz wenige Fenster haben eigentlich, und die werden sich hier in dem oberen Bereich, wo diese Spitzenwerte eben sich entwickeln, abspielen, dass wir ganz wenige Fenster haben, in denen überhaupt Jahrtausende lang währende kulturelle Traditionen mit den dazugehörigen Gesellschaften überleben konnten. Deswegen eigentlich von vornherein mal die Hypothese, die Menschheitsgeschichte ist nicht gekennzeichnet durch jahrtausendelange Kontinuitäten, sondern in erster Linie durch gewaltige Unterbrechungen und durch vielfaches regionales Aussterben und dann eben natürlich danach auch durch Wiederbesiedlung in dem Moment, wo es eben in bestimmten Regionen zu günstigeren Klimaentwicklungen gekommen ist. Ja, ich hatte diese Zyklen erwähnt, das ist hier ja ein ganz großer Maßstab, so ein Zacken rauf und runter, das ist in der Regel so ein kalt-warm-zeitlicher Zyklus und das wären so zwischen 100 und 130.000 Jahre. Das heißt, so wie Sie hier Ihren Puls fühlen können, sind diese 130.000 Jahre der Puls der Erdgeschichte, der jüngeren Erdgeschichte, der Puls des Eiszeitalters, der ohne Zweifel Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung auch der Hominiden gehabt haben muss. Und in einigen Fällen können wir das auch nachweisen, die zeige ich Ihnen natürlich. Nicht alle. Jetzt kommt eine selbstgemachte Animation, keine Angst. Das wäre der Puls der menschlichen Bevölkerungsdynamik, also der demografische Puls, eine Menge, die sich vergrößert, die sich dann wieder zusammenzieht, die sich dann wieder vergrößert, entsprechend mit diesen letztendlich durch astronomische Parameter gesteuerten Schwankungen der jüngeren Erdgeschichte. Jetzt könnte man sagen, oh, jetzt stellen wir uns den Menschen hier vor als ein Opfer der Natur, das durch diese katastrophale Klimaentwicklung stolpert und ganz und gar von diesen Naturkatastrophen und von diesen Klimaschwankungen gesteuert ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn es so wäre, säßen wir nicht alle hier, sondern wir würden mit einem Steingerät wahrscheinlich, das ich Ihnen gleich mal zeige, nach wie vor durch die ostafrikanische Savanne streifen. Wenn das so ernst alles wäre, dass es keine technologische und gesellschaftliche Entwicklung gäbe. Aber diese Schwankungen, die wir hier feststellen und nicht nur hier feststellen, sondern mittlerweile auch in vielen anderen Klimaarchiven nachvollziehen können, die bilden ja doch ein Fenster oder viele Fenster, in denen eben das, was wir technische und kulturelle Entwicklung oder auch intellektuelle und soziale Entwicklung nennen, ja nur stattgefunden haben kann. Und wir könnten uns eigentlich mal auch fragen, wenn wir uns fragen, warum sitzen wir denn hier nun, könnten wir uns fragen, warum sitzen hier nicht lauter Neandertaler und warum ist nicht auch der Vortragende selbst Neandertaler? Er ist es ja zu 4%, wissen wir ja auch mittlerweile. Sondern warum sitzen hier, sitzt eine Gesellschaft hier im Saal, die sich selbst als Homo sapiens bezeichnet? Ich meine, wenn man das weiterspinnt, die Neandertaler, wenn sie hier säßen, würden sich wahrscheinlich als Homo sapiens bezeichnen. Ist ja klar. Das ist die Frage. Und die andere Frage wäre auch, wenn wir diese schönen Schwankungen ja alle haben, warum hat sich denn zum Beispiel das Neolithikum, also die produzierende Wirtschaftsweise, oder warum haben sich die großen Staatengebilde der jüngeren Vorgeschichte nicht schon eine Warmzeit vorher ausgebildet? Denn ganz offensichtlich, so eine Warmzeit wie die, in deren 12. Jahrtausend wir zurzeit leben, die gab es ja vor 100.000 Jahren schon einmal. Und ungefähr 100.000 Jahre zurück gab es ja noch eine weitere und noch weitere. Die haben Sie ja vorhin alle in diesem Klimakalender gesehen. Und das ist tatsächlich eine Frage, die werde ich Ihnen auch gar nicht beantworten können. da muss ich leider ein bisschen die Spannung rausnehmen, aber die treibt einen Archäologen auch um. Wieso kommt es eigentlich erst zu den Zeitpunkten, die wir da beobachten, zu bestimmten Entwicklungen? Und dafür möchte ich Ihnen gerne auch in den nächsten paar Minuten ein paar Beispiele zeigen. Die Entwicklung in der ostafrikanischen Savanne, die war geprägt einmal, das wissen wir schon sehr lange, durch die zunehmende Abkühlung des Klimas am Beginn des Eiszeitalters oder zum Beginn des Eiszeitalters hin, einerseits, aber andererseits, wie eben diese Bohrkerne mittlerweile zeigen, durch die zunehmenden Schwankungen des Klimas. Und was wird es bedeuten, wenn in relativ kurzen Zeitabständen das Klima in Ostafrika in hohen Amplituden schwankt, das heißt also trockene und feuchtere Perioden, wärmere und etwas kühlere, sich in relativ schneller Schwankungsbreite abwechseln, dann bedeutet das sicherlich, dass die Landschaft jeweils in diesen Übergängen zu einem mosaikartigen Muster zerfällt und dann, wenn eben das Klima sich wieder bessert, sich wieder stärker homogenisiert. Und das könnte, das ist zumindest die momentane Meinung einiger Menschheitsforscher, aber auch einiger berühmter Geowissenschaftler, wie zum Beispiel Peter de Menocke, der das kürzlich in einer berühmten Fachzeitschrift so publiziert hat, das könnte genau auch ein Motor für den Artenreichtum innerhalb unserer Verwandtschaft in der Zeit zum Beispiel um 6 Millionen Jahre gewesen sein. Denn wir kennen unseren letzten gemeinsamen Vorfahren anhand von Fossilien aus Ostafrika mit einem Alter von vielleicht 12 Millionen Jahre, mit einer relativ dichten Waldlandschaft. Und dann kennen wir eine Zeit um 6 Millionen Jahre, in denen unsere Verwandtschaft zwischen 10 und 20 Arten ausgebildet hat. Zwischen 10 und 20 Spezies, von denen nur noch eine Spezies jetzt hier im Saal übrig geblieben ist. Wir haben also eine Blütezeit gehabt als Hominiden, als größere Verwandtschaft in der Zeit zwischen 6 und 2 Millionen Jahren. Der Paläontologe, der hier vielleicht sitzt, würde sagen, ja, das ist die große Zeit der Hominiden. Nicht jetzt im Jahr 2014, sondern wir haben ja nur noch eine Art, nicht? Also seit dem Aussterben der Neandertaler ist unsere anatomische Sammlung sehr monoton geworden. Davor gab es eine ganze Reihe von Verwandten und die Zeit der großen Radiation der Hominiden, das ist eben die Zeit zwischen 6 und 2 Millionen Jahren. Und die hat eben zu tun, ganz offensichtlich, mit einer Artenvielfalt, die durch das Entstehen mosaikartiger Landschaften in der ostafrikanischen Savanne zumindest teilweise zu erklären ist und durch die Anpassungsprozesse an diese sich verändernden, sehr unterschiedlichen Umwelten. Ja, und etwa um 2,5 Millionen Jahre haben wir dann ein Bild der Savanne, wie wir es auch heute noch antreffen, eine offene Graslandschaft mit Huftieren, auf die sich dann die ersten Mitglieder der Gattung Homo auf deren Nutzung spezialisieren. Wir könnten also sagen, Homo, das sind auf die Ernährung durch Huftierfleisch spezialisierte Steppenläufer, die jetzt hier auch wieder im Saal sitzen, hier gelandet sind letztendlich, mit einem Werkzeug, mit einem Artefakt dabei. Es gibt Paläontologen, die außer 5, 6, 7 verschiedenen definierenden Merkmalen für die Gattung Homo auch das Artefakt, also die ersten Steinwerkzeuge, als ein definierendes Moment für die Gattung Homo mit ansehen. Und dafür gibt es einige gute Argumente. Es ist sehr wahrscheinlich, anhand der Fundplätze, die wir aus dieser Zeit als Ostafrika zum Beispiel haben, dass diese ersten Steinwerkzeuge benutzt worden sind, um zum Beispiel besser an das Fleisch von Tierkadavern heranzukommen, um eben Tierkadavern Kadaver aufzubrechen, um Häute zu zerschneiden, um Fleisch zu schneiden und so weiter, wurden diese ersten Steinwerkzeuge zum unentbehrlichen Utensil. Also ein Huftier verzehrender Steppenläufer mit Steinwerkzeug. Das wäre der Mensch. Wenn wir etwas weiter gucken, kurz nach 2 Millionen Jahren, hat sich mittlerweile die Verwandtschaft sehr reduziert. Es gibt nur noch ganz wenige Arten. Und darunter ist eine Art, die Sie vielleicht auch kennen, Cynianthropus oder die robusten Australopithecinen. Hier links oben ein berühmter Schädel aus dieser Spezies. Diese engen Verwandten von uns, die hatten sich spezialisiert seit etwa 2 Millionen Jahren, und die sind dann ausgestorben, so um 1,5 Millionen, auf Pflanzennahrung, während die grazileren Verwandten, die späten möglicherweise Australopithecinen oder der frühe Homo habilis, dann sich entwickelten hier zum frühen Homo ergaster. Hier haben wir das berühmte Skelett von Nariokotome, das eben schon diese ganz schlanke Läufergestalt mit den freien Armen des Menschen eben zeigt. Da sind ja schon 800.000 Jahre Menschheitsentwicklung, liegen ja schon hinter diesen Individuen von 1,5 Millionen Jahre Alter, auch Turkana Boy genannt. Und rechts unten zum Vergleich aus den schönen Sammlungen in Stuttgart ein Alemanne, da gibt es ja riesige Gräberfelder, 6. Jahrhundert nach Christus. Das wäre also, das wären wir, das ist ein Homo sapiens zum Vergleich. Diese Steinwerkzeuge, die gehören nun seit 2,5 Millionen Jahren ganz regelhaft zum Auftreten der Gattung Homo. Und was bedeutet eigentlich so ein Steinwerkzeug? Sie kennen das mittlerweile aus vielen Experimenten mit Primaten, aus der Primatenforschung, aus der Verhaltensforschung, zum Beispiel mit Schimpansen. Und wir sehen, dass die natürlich auch Werkzeuge benutzen. Und wir sehen auch bei anderen Tierarten gelegentlich die Nutzung von Werkzeugen. Mir kommt es hier gar nicht so sehr auf den Unterschied zwischen den Primaten und uns an, sondern eher auf die Gemeinsamkeit. Da ist also etwas in dieser Verwandtschaft vorhanden, Benutzung von Werkzeugen, und das wird innerhalb der Gattung Homo ganz offensichtlich zu einem sehr wichtigen Aspekt, der plötzlich das Überwiegen der Fleischernährung begünstigt, das eigentlich in uns physiologisch gar nicht angelegt sind. Wir sind zusammen mit den Australopithecinen physiologisch auf eine gemischte Ernährung eingestellt. Und unsere Vorfahren haben sich vor 2,5 Millionen Jahren eben mit Hilfe eines Artefakts, also mit einem kulturellen Medium, auf die überwiegende Fleischernährung umgestellt. Und diese überwiegende Fleischernährung haben wir Mitglieder der Gattung Homo erst seit etwa 10.000 Jahren wieder verlassen, seitdem wir wieder einen stärkeren Anteil von Pflanzenkost aufnehmen, die berühmte Nahrungspyramide, die in dem Maße und in der Form, wie wir sie heute kennen, gar nicht ohne die Neolithisierung, also den Beginn der Jungsteinzeit vor 10.000 Jahren, denkbar ist. Davor haben wir fast 2,5 Millionen Jahre immer wieder den Nachweis der überwiegenden Fleischernährung für die frühen Jäger und Sammler, bis etwa 10.000 Jahre vor heute, sozusagen eine Abweichung von der physiologischen Ausstattung mithilfe der Artefakte, das ist das, was wir Archäologen denken, eine stärkere Konzentration auf die Fleischernährung. Und was ist jetzt so wichtig an so einem Artefakt? Naja, also Sie sehen hier ein ganz berühmtes Stück, die Nummer 666 aus Hadar, die 2,5 Millionen Jahre alt ist, ein Geröll, von dem man mehrere Steinsplitter abgeschlagen hat. Um das zu tun, muss man sich natürlich im Klaren sein, erstens, dass man mit diesem Geröll nun etwas bewirken will,
Aber das, was man bewirken will, bewirkt man nicht sofort, sondern man modifiziert dieses Geröll zunächst mal. Das heißt, man würde so sagen, man stellt sich aus einer direkten Problemlösungssituation heraus. Man muss einen gewissen Abstand erst einmal gewinnen, muss überlegen, was ist an diesem Stein eigentlich das, was das bewirkt, was ich bewirken will, und den Teil, der das bewirkt, den optimiere ich. Das heißt, eigentlich enthält schon dieses allerälteste Steinwerkzeug eine gewisse Analyse, einen Handhabungsteil und einen Wirkungsteil. Und das ist eine offenbar ganz wichtige Universalie, die allen Werkzeugen, mit denen man eben zum Beispiel an seine Nahrung gelangte, eigen ist. Dazu möchte ich nachher noch einige Beispiele zeigen. Nur mal ganz kurz ein Schema dazu, dass wir einfach einmal ganz kurz durchatmen, zusammenfassen, was haben wir uns jetzt klar gemacht. Wir haben einen klimatisch gesteuerten Landschaftswandel in Ostafrika. Wir haben eine Auftrennung in unterschiedliche Landschaften in der Zeit. In dieser Zeit zwischen 6 und 2 Millionen Jahren entwickelt sich der beidfüßige aufrechte Gang, die Bipedie. Und wir haben hier in dieser Zeit einmal Pflanzenernährung als Spezialistentum. Dann haben wir Omnivorie, also eine gemischte Ernährung, wie sie eigentlich physiologisch angelegt ist. Und wir haben eine überwiegende Karnivorie. Die Omnivorie, das ist das, was im Hominidenstamm zwischen 6 und 2 Millionen Jahren in den verschiedenen Arten die Regel ist. Und dann haben wir eine jüngere Spezialisierung mit diesem Paranthropus, dessen robusten Schädel Sie ja vorhin gesehen haben, eine jüngere Spezialisierung auf diese Pflanzenernährung ab 2 Millionen und gleichzeitig ungefähr plus minus 500.000 haben wir eine Ernährung auf überwiegende Fleischernährung durch die Gattung Homo und ein, zwei weitere Kandidaten, über die wir jetzt hier nicht detailliert sprechen wollen, die möglicherweise auch zu unserer Vorfahrenreihe gehören. Karnivorie, Fleischernährung, das bedeutet, wir sind nicht direkt auf die Nahrungsaufnahme angewiesen aus einer bestimmten Pflanzengruppe, aus einem bestimmten Teil der Erdoberfläche, sondern wir können zur Fleischernährung nutzen, die Kadaver, gejagt hat man wahrscheinlich nicht, verschiedener Huftiere, sei es Laubfresser, sei es Grasfresser, sei es Tiere, die im Wald, sei es solche, die in der Steppe leben. Das heißt, wir verbreitern unsere Ernährungsbasis enorm, denn wir implizieren ja die ganzen verschiedenen Nutzungslandschaften der verschiedenen Huftiere, von denen wir leben. Das ist ein Grundgesetz der Ökologie. Karnivorie führt zu einer Nischenverbreiterung. Und die wiederum natürlich ermöglicht Populationswachstum. Und unter der Prämisse, dass jede Art, auch das ist ein ökologisches Grundgesetz, ja dazu neigt, ihre Nische, ihre ökologische Nische auch vollständig einzunehmen, bedeutet das, dass wir damit rechnen müssen, dass solche karnivoren Hominiden, die mit Steinwerkzeugen ausgerüstet sind, alle Landschaften einnehmen, die savannenähnlich sind. Und genau das ist passiert, genau das kann man tatsächlich nachweisen, dass wir eine Ausbreitung der frühen Hominiden nach ihrer Entstehung um 2 Millionen Jahre vor heute in offene Landschaften etwa im westlichen Eurasien haben. Das kann man tatsächlich nachweisen. Was ich jetzt nicht weiter detailliert erzählen möchte, ist, es erfolgte dann später noch eine Spezialisierung, ein Übergang, der zur stärkeren Nutzung auch von etwas dichter bewaldeten Landschaften führte, und wieder erweiterte sich die Nische der Hominiden und führte eben zur Besiedlung von Waldlandschaften in Warmzeiten Eurasiens. Und da sind wir wieder bei diesen Windows of Opportunity, diesen Fenstern der Gelegenheit, nur in den Warmzeiten war es der Gattung Homo möglich, zumindest die sogenannten gemäßigten Breiten, also das nördliche Eurasien und zentrale Eurasien zu besiedeln. In Ostafrika, und das ist ja eins der ganz eindeutigen Refugialgebiete der Menschheit, wo sie immer überleben konnte, da haben wir nun tatsächlich auch mal eine graduelle Entwicklung. Hier ist also eine tolle Reihe archäologischer Funde aus Südäthiopien, die unsere Kollegen rund um Jonas Bayene aus Addis Abeba in den letzten Jahren ausgegraben und mit geowissenschaftlichen radiometrischen Methoden datieren konnten. Und da sehen Sie, dass die ältesten Faustkeile, und das sind mehr oder weniger besser ausgearbeitete Steingeräte, vergleichbar mit unserem ersten Pebble, den wir da eben gezeigt haben, dass diese Faustkeile eben immer feiner gearbeitet werden, immer mehr optimiert werden, bis wir hier bei 0,85 Millionen Jahre, also 850.000 Jahre angelangt sind. Wir können also in Südäthiopien mit Hilfe von geologischen Stratigraphien eine ganze Entwicklungsreihe, innerhalb derer diese Steingeräte immer mehr optimiert worden sind, nachvollziehen. Was ist aber in Europa in der Zeit passiert? Seit etwa, sagen wir mal, 1 Million Jahre ist Europa besiedelt gewesen und seit 700.000 auch Europa nördlich der Alpen. Aber hier gibt es keine solchen kontinuierlichen Entwicklungen, denn dazwischen sind ja immer die kaltzeitlichen Umweltverhältnisse so siedlungsfeindlich gewesen, dass wir eben mehrfache Unterbrechungen der Menschheitsgeschichte in Eurasien haben. Das ist also unser Urhabitat, die Savanne. Und so müssen wir uns eben den Kern sozusagen der Refugialräume, in denen die Menschheit als Art überlebt hat, auch dann, wenn das Weltklima eben in vielen Regionen kein Überleben erlaubte, so müssen wir uns also das Kernhabitat der Spezies Mensch vorstellen. Das ist hier ein Blick in den ostafrikanischen Graben. Soweit also die Überlegungen dazu, dass schon die Entstehung der Gattung Homo einerseits mit Austrocknung einhergehend mit Abkühlung des Weltklimas und Austrocknung Ostafrikas zu tun hatte, aber andererseits auch mit den enormen Schwankungen, die eben die Landschaft aufspalteten und dadurch zu einer vielfältigen Anpassung unterschiedlicher Arten führte. Und eine von diesen Arten ist eben die Gattung Homo. Dann gucken wir uns aber noch drei andere Zeitscheiben kurz an. Ein Riesensprung bis um 300.000. Das ist nämlich der Moment, wo die Menschen tatsächlich in kaltzeitlicher Umwelt überleben konnten. Das heißt, während Kaltzeiten in Europa überlebt haben, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Dann um 40.000, etwas, was auch schon populär Revolution genannt wird, die Jungpaläolithische Revolution, wo allerhand Innovationen eingeführt wurden, älteste Kunstwerke und so weiter. Und schließlich die schon erwähnte Neolithische Revolution, das ist der Beginn der Nahrungsproduktion. Und alle diese Dinge haben ganz offensichtlich insofern etwas mit klimatischen Entwicklungen zu tun, als sie auch an solche Fenster der Gelegenheit aus diesem Weltklimapuls gebunden sind. Gucken wir uns nochmal unsere wunderschöne Kurve an, die man natürlich von oben jetzt in all ihrer Schönheit gar nicht genau sehen kann. Und das müssen Sie auch gar nicht. Jetzt all die kleinen Zacken da nachverfolgen, das wollen wir jetzt nicht tun. Aber ich habe Ihnen hier ein gelbes Rechteck eingezeichnet. Das geht so etwa bis 2,5 Grad unter der heutigen Weltmitteltemperatur. Und das ist der Bereich, in dem seit 1,8 Millionen Jahren Teile Eurasiens besiedelt gewesen sind. Und da sehen Sie, Unterhalb gibt es hier keine Besiedlung. Das heißt, die Gattung Homo hatte seit 1,8 Millionen Jahren in der Besiedlung Eurasiens diesen Temperaturwert hier von etwa 2 oder etwas über 2 Grad unter dem heutigen Mittelwert als existenzielle Untergrenze. Darunter, jedes Mal, wenn es sich weiter abkühlte, gibt es keine menschliche Besiedlung in Eurasien. Oder umgekehrt gesagt, die menschliche Besiedlung bis 300.000 beschränkte sich immer nur auf diese winzigen Zacken hier oben. Das sind eben immer diese kleinen Abschnitte von 10.000 bis 15.000 Jahren in den Warmzeiten. Dazwischen gibt es dann in Eurasien keine Menschen. In dem Moment, wo es hier abkühlt, gibt es keine Besiedlung mehr. Es ist also ganz undenkbar, dass es über Millionen von Jahren etwa kontinuierliche Entwicklung, Tradition, Weitergabe von Generation zu Generation gegeben haben könnte in Eurasien, ist undenkbar. Oder die Ergebnisse sind alle verkehrt, die Geowissenschaften. Hier bei 300.000, da sehen Sie nun ein kleines grünes Kästchen. Und auch das sehen die hinteren Reihen jetzt gar nicht mehr gut. Da kommt nachher nochmal die Kurve in großer Vergrößerung. Dann können Sie das grüne Kästchen sehr viel größer sehen. Das ist der Bereich, wo Menschen ab 300.000 vor heute, und das ist eigentlich der Moment, wo die allerersten Merkmale der Neandertaler auftreten, wo Menschen es schaffen, plötzlich in kaltzeitlicher Umwelt zu überleben. Und Sie sehen eben dann plötzlich in Regionen nachgewiesen sind, in den letzten 300.000 Jahren, bis zu einer Grenze von über 6 Grad unter dem heutigen Weltmittelwert. Muss man allerdings sagen, auch hier gibt es Perioden, und das sind die sogenannten Kältemaxima, in denen auch hier in Europa, Eurasien, keine Besiedlung möglich war. Auch hier sehen Sie mindestens 3 große Unterbrechungen, in denen keine Besiedlung möglich war, von jeweils 20.000 oder 30.000 Jahren. Und dann ganz hinten als braunes Kästchen, das wäre wieder unsere Gegenwart. Jetzt nochmal die versprochene vergrößerte Kurve und nochmal das grüne Kästchen hier größer. Und da sehen Sie hier nochmal die 3 großen Perioden, in denen auch in dieser Zeit 300.000 keine Besiedlung möglich war. Jetzt mal umgekehrt betrachtet. Wir, die wir hier im Saal sind, wir leben hier. Hier sehen wir jetzt die Schwankungen unserer jetzigen Warmzeit, die vergleichsweise winzig sind mit dem, was hier sich abgezeichnet hat. Wir empfinden das hier, was hier an Klimawandel und Klimaschwankungen passiert, als Klimaveränderungen. Das ist ein Bruchteil von dem, was wir hier eben sehen. Und wir können auch uns klar machen an dieser Grafik, das würde ich gerne mal, dass wir hier bei produzierender Wirtschaftsweise, Leben in Häusern, am Schluss hier ganz rechts außen von dem braunen Kästchen, Zentralheizung, dass wir hier leben in diesem braunen Balken und dass vor etwa 12.000 Jahren bis vor 300.000 Jahren unsere Vorfahren ohne diese wesentlichen Annehmlichkeiten der Zivilisation als Jäger und Sammler in Zelten, als Huftierjäger, als Läufer in einem Klima überlebten, das nochmal über 6 Grad unter dem heutigen Klimadurchschnitt lag. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die zu ergründen eigentlich das Eigentliche ist, was einen Steinzeitarchäologen fasziniert. Man könnte also sagen, in dem Moment 300.000, wo der Mensch tatsächlich kaltzeitliche Steppen besiedelt, mit Mammuten, wollhaarigen Nashorn und so weiter zusammenlebt und Rentiere jagt, ist er eigentlich ein Ubiquist, ein Überall-Lebewesen, das potenziell bereits um 300.000 alle wesentlichen besiedelbaren Gebiete der Erde sagen mal so, dabei ist einzunehmen, solange eben die Bevölkerung wächst. Und das kann sie nur innerhalb der demografischen Pulse, die durch die Klimaentwicklung eben begrenzt sind. Was ist eigentlich archäologisch passiert in dieser Zeit? Wir haben vorhin so schon erwähnt, diese ersten Pebble-Tools zeigen ja schon die Differenzierung zwischen einem Handhabungsteil und einem Anwendungsteil. Und wir sehen dann bei der Weiterentwicklung der Faustkeile die immer feinere Rundumbearbeitung. Und nun ist uns bei einem Fund, der vielleicht 300.000 Jahre alt ist, aus Westfalen, Bad Salzuflen kürzlich, ein Merkmal aufgefallen, das möglicherweise anzeigt, dass die damaligen Menschen tatsächlich diese Trennung zwischen Anwendungs- und Handhabungsteil anfingen bewusst wahrzunehmen. Nämlich, das, was Sie hier so als kleine Kerbe wahrnehmen, wiederholt sich auf der anderen Seite hier hinten nochmal, ein sogenannter Verdünnungsschlag zwischen dem bearbeiteten Teil und dem unbearbeiteten Unterteil, der das Ganze eben als Kombination zweier geometrischer Körper auffassen lässt. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass wenige tausend Jahre später dann tatsächlich Steinwerkzeuge in diese Elemente aufgelöst werden, dass diese Teile hier getrennt hergestellt werden und dann nicht mehr in einem Steinartefakt kombiniert sind mit einem Handhabungsteil, sondern dass eine hölzerne Schäftung dazugefügt wird, wie in einem Baukastensystem zwei Module hier aneinandergefügt werden, nämlich der Wirkungsteil, die Schneide eines Steinwerkzeugs, mit einem Handhabungsteil. Und diese Schneiden, die werden dann später bis zur Perfektion weitergetrieben. Hier haben Sie dann Stücke aus der Zeit der späten Neandertaler. Mithilfe einer archäologischen Analysemethode können wir die ganzen Arbeitsschritte wunderbar nachverfolgen. Die überlagern sich nämlich. Da kriegen Sie eine richtig gehende Kartierung. Sie können das auch filmartig ablaufen lassen und Sie bekommen die ganze Rezeptur, wie so ein Faustkeil hier überarbeitet worden ist. Und wir haben hier mit verschiedenen Farben eben die verschiedenen Funktionsteile markiert. Und wir finden das auch tatsächlich in anderen gleichzeitigen Fundplätzen um 300.000. Möglicherweise bereits der Beginn einer Art Modularisierung, die dann eben dazu führte, dass wir nur noch diese kleinen Schneidenteile haben. Und dann werden Sie natürlich jetzt die Frage stellen, ja, hat man denn die Schäfte auch dazu gefunden? Interessanterweise ja, gerade in der Zeit um 300.000 tauchen die nicht weit von hier am Fundplatz Schöningen in der Nähe von Hannover, wo es das Paläon-Museum gibt, wo Sie wunderbar mal hinfahren können, diese Dinge hier selbst bewundern, die tauchen hier tatsächlich zum ersten Mal auf. Klemmschäfte, in denen man diese Werkzeuge dann befestigen konnte. Und hier, das muss erwähnt werden, die berühmtesten, ältesten Speere aus Schöningen natürlich und ein angekohlter Stab, also Holzwerkzeuge, Speere, Wurfspeere, die ältesten Wurfspeere der Welt. Und das Ganze angeordnet, eigentlich dieses ganze Werkzeugspektrum in einem Modulsystem, wo eben dann diese steinernden, hier von mir umgezeichneten, eigentlich Wirkungsteile von Werkzeugen, sind eigentlich keine kompletten Werkzeuge, wo die eben unterschiedliche Formen bekommen, je nachdem, ob man nun Fleisch damit bearbeiten wollte, Haut oder Fell oder Pflanzen damit bearbeiten wollte und schließlich dann eben, das kommt erst ganz spät dazu in der Zeit der späten Neandertaler, die Knochenbearbeitung und dann auch erst ganz spät die Perfektion, die Sie vorhin gesehen haben, dieser blattspitzenartigen Werkzeuge. Aber das ist so der Baukasten der Neandertaler zwischen 300.000 und 35.000, die Entwicklung eines solchen Modulsystems mit verschiedenen Komponenten. Dazu gehört nicht nur die Standardisierung von solchen Werkzeugen, sondern auch die Trägerstücke dazu wurden nach standardisierten Rezepten hergestellt aus Kernsteinen. Sie sehen hier so Schemata der Steinkerne, aus denen man diese Abschläge gewonnen hat, die dann zu Werkzeugen und Werkzeugschneiden wurden. Und das ist ein archäologischer Erfolg der letzten 40 Jahre oder eigentlich erst 35 oder 30 Jahre, die verschiedenen Rezepturen hier tatsächlich entschlüsselt zu haben. Und wir können zeigen, dass die kurz nach 300.000 auftreten. Da treten solche standardisierten Produktionsrezepturen für Grundformen auf und das Ganze, wie Sie jetzt sehen, kombiniert mit einem ganzen Werkzeugkasten, mit einem Modulsystem für unterschiedliche Schäftungen und Handhabungen für diese Werkzeuge. Das ist nun die Zeit auch, so 300 bis 200.000 nebenbei gesagt, und möglicherweise hat es etwas damit zu tun, wo die frühen modernen Menschen entstehen, wo wir die ältesten Funde früher moderner Menschen aus Ostafrika haben, etwa um 200.000. Das fällt also gerade in diesen Evolutionssprung oder in diesen technologischen Sprung hinein. Da werden Sie jetzt sagen, ja, das ist noch lang keine Kausalität, gebe ich zu. Das ist eine aber immerhin doch sehr interessante Koinzidenz, wenn Sie mal überlegen, mit welch langen Zeiträumen wir hier zu tun haben, dass wir hier wie zufällig in der Zeit um 300.000 gelandet sind, um uns die Speere anzugucken und die Schäftungen und jetzt hören, dass das die Zeit ist, in der einerseits die Neandertaler in ihren Frühformen entstanden sind, aber auch in Ostafrika die modernen Menschen. Nun will man natürlich gerne mehr wissen über die Umstände und den Kontext dieser Entstehung der modernen Menschen. Und Sie können sich auch jetzt mein Rezept dafür vorstellen. Ich würde also gerne diese Klimakurve, die wir haben, herunterbrechen auf einzelne Landschaften, zum Beispiel auf Ostafrika. Hätte gerne sehr viel mehr Klimadaten, zum Beispiel aus regionalen Bohrkernen, die man dort etwa in sehr alten Süßwasserseen gewinnen kann, und könnte auf die Art und Weise den regionalen Kontext, zum Beispiel in Ostafrika, aber auch auf dem ganzen Ausbreitungsweg des modernen Menschen von Ostafrika 200.000 und so weiter eben rekonstruieren. Dazu haben wir in Köln einen Sonderforschungsbereich, Our Way to Europe, seit 2009, Culture, Environment, Interaction and Human Mobility in the Late Quaternary, also das Quartär, das Eiszeitalter und darin menschliche Mobilität und der Zusammenhang zwischen Kultur und Umwelt. Das ist unser Thema, die Entstehung des modernen Menschen in Ostafrika und die Ausbreitung von dort. Und wir haben dort jeweils Forschergruppen, die einmal archäologische Ausgrabungen machen und geologische Profile auswerten, hier zum Beispiel in Ägypten oder hier in Äthiopien. Und dann eben die blauen Punkte, das sind Kollegen, die tatsächlich Bohrungen in Süßwasserseen machen. Wir haben also entlang der möglichen Ausbreitungsroute des modernen Menschen hier lauter Süßwasserseen angebohrt. Und wir hoffen eben, die Zeit der letzten 200.000 Jahre mit den Klima- und Umweltwerten, von denen Sie jetzt ganz wenige erst kennengelernt haben, illustrieren zu können und vielleicht so zu Erklärungen dieser sprunghaften, fensterartigen Entwicklungen zu kommen. Also nur mal ein Beispiel. Sie sehen hier mehrere Gruppen unserer Kollegen tätig in Spanien auf der Iberischen Halbinsel. Und da können wir beispielsweise zeigen, dass dieser Weg hier sehr unwahrscheinlich ist, dass der moderne Mensch diesen Weg nicht genommen hat und dass auch der Neandertaler bereits in der Zeit um 50.000 in Südspanien ausgestorben ist und dass zwischen 50 und 35.000 hier so trockene Bedingungen herrschten, dass wir überhaupt keine menschliche Besiedlung haben. Die Aufsiedlung eben nach dem Aussterben der Neandertaler dann erst von Norden über Mitteleuropa oder Südeuropa erst wieder erfolgt sein kann. Solche Ergebnisse erhoffen wir uns nun für den ganzen hypothetischen Ausbreitungsweg des modernen Menschen. Ja, und dieser Ausbreitungsweg, der führt eben in der Zeit um 40.000 zu dieser sogenannten jungpaläolithischen Revolution. Und das ist nun etwas wirklich Packendes, denn in relativ kurzer Zeit tauchen sehr schnell ganz neue Fundgattungen auf für den Archäologen. Zum Beispiel eben eine ganze Reihe unterschiedlicher Knochengeräte, wie dieser Speerspitzen hier, aus Knochen. Also eine Knochentechnologie, die man vorher eigentlich gar nicht kannte. Dann haben wir die ersten Bilder von uns selber. Das hier ist eines der ältesten Menschenbilder der Menschheitsgeschichte, der sogenannte Adorant. Wir wissen natürlich nicht, was diese Person mit den erhobenen Händen hier wirklich macht. Hier ist der Kopf, die erhobenen Hände aus dem Geißenklösterle. Und auf der Rückseite, da hat dieses kleine Figürchen vier Reihen mit Punkten. Und wenn man sich die genau anschaut, Kollege Müller-Beck aus Tübingen hat das gemacht und publiziert, dann findet man sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass es sich hierbei um Zählstriche handelt und dass die Zählungen der Zahl 13 hier recht wichtig war. Das hat zu allerhand Spekulationen geführt über Mondkalender und so weiter. So weit will ich gar nicht gehen. Es ist nur tatsächlich so, dass wir ganz offensichtlich hier abgezählte Kerben auf der Rückseite dieses Stücks haben. Und wir wollen hier nicht von dem Moment sprechen, in dem die Zahl als Abstraktum erfunden worden ist. Das ist ganz sicher nicht so. Aber das Zählen und das Notieren von solchen Zählungen beginnt hier offensichtlich. Es ist nicht das einzige Stück. Gleichzeitig wächst ganz offensichtlich mit diesen Kommunikationssystemen auch die Gruppengröße und vor allem die Größe der genutzten Territorien. Und wenn wir hier sehen, 50.000, 40.000, 30.000, Neandertaler und moderne Menschen, dann haben wir hier in Süddeutschland zum Beispiel, das sind Ergebnisse von Thorsten Uttmeier aus Erlangen, haben wir hier 4.000 Quadratkilometer, dann 6.000, dann 9.000 Quadratkilometer als Territorien. Wohlgemerkt, nachdem die Neandertaler ja diese Territoriengröße seit etwa 300.000 immer wieder realisiert haben. Die sind nie wesentlich über diese Größe rausgekommen. Und plötzlich, nach 40.000, wachsen die Territorien und es wachsen auch die Verbindungen, die teilweise dann etwa in der Zeit um 20.000 über 500 Kilometer hinweg, Tauschobjekte können das zeigen, die über 500 Kilometer hinweg gehen. Das heißt, es wächst einfach, wenn wir es mal ganz einfach ausdrücken, die Kenntnis eines vergrößerten Teils der Erdoberfläche innerhalb dieser Jäger-Sammler-Gruppen und damit selbstverständlich auch die Möglichkeit, auf Landschaftswandel zu reagieren. Nicht eben einfach aufgrund von Nahrungsknappheit letztendlich Hungers zu sterben. Die letzten Huftiere sind ausgestorben. Es gibt keine Nahrungsressourcen mehr, sondern genügend Kenntnisse von Nachbargruppen und Verbindungen zu haben, dass man allmählich seine Siedlungsgebiete wechseln konnte. Und diese Notationssysteme, die spielen vielleicht keine wichtige Rolle, aber es sind doch Anzeiger dieser wachsenden Kommunikationsfähigkeit seit eben vielleicht 50.000 Jahren. Hier, das sind Beispiele aus Südafrika, die bis 60.000 zurückgehen und wo etwa hier solche Ornamente auf Straußeneischerben auch von den Kollegen als Zählstriche gedeutet werden, aufgrund der Art und Weise, in welcher Reihenfolge diese Ornamente hier angebracht worden sind. Ich möchte also ganz von mir weisen, die Idee, dass etwa in dieser Zeit Schrift und Zahl erfunden worden wären. Das ist hier wieder etwas ganz anderes. Nicht ein organisiertes, konventionelles Schriftsystem, das Sprache wiedergibt. Das wollen wir auf gar keinen Fall behaupten, wie es eben leider vor einigen Jahren, 2010, eine ansonsten als renommiert geltende Zeitschrift akzeptiert hat für einen Artikel im New Scientist, Stone Age Code. Da war also ein kanadisches Wissenschaftlerpaar, was all die Dinge, die ich eben gerade gezeigt habe, als Erfindung von der ersten Schrift und des ersten Zahlensystems gedeutet hat und vor allem unter dem Hinweis, wie es hier auch steht, wie wir bisher die Anfänge der Schrift verpasst haben. Denn dieses Autorenteam behauptete, ja, ihr kennt den tollen Film über die Grotte Chauvet zum Beispiel, nicht? Also Höhlenmalereien aus Frankreich, Rock Art, da werden immer nur die tollen Tierbilder gezeigt und so weiter. Aber die Wissenschaftler übersehen, dass da lauter Zeichen sind. Nein, also ehrlich, wirklich, die Archäologen haben das nie übersehen, sondern seitdem überhaupt prähistorische Kunst betrachtet wird, werden selbstverständlich auch die Zeichen mit betrachtet. Und ich könnte also hier Literatur von um 1900 Ihnen aufführen, wo diese Diskussion geführt worden ist. Und Hugo Obermeier, der berühmte deutsche Altsteinzeitforscher, hat schon 1912 genau diese Argumente, die diese Leute hier 2010 in diesem New Scientist publizieren, teilweise mit denselben Beispielen in einem Buch Der Mensch der Vorzeit 1912 bereits behandelt und widerlegt. Also nicht immer sitzt die Wissenschaft im Elfenbeinturm. Und auch zum Beispiel hier sehen Sie so ein Tableau von André Le Ragourand, einem berühmten französischen Kollegen, 1967, wo er eben auch diese Zeichen hier schon, aber längst nicht als erster, zusammengestellt hat. Das heißt also, die Theorie, die im Moment ein bisschen durch die Presse geistert, seit 2010, in der Eiszeit hätte es die Erfindung von Schrift und Zahl gegeben. Die weisen wir hier weit von uns, aber wir konnten, glaube ich, alle sehen, es gibt natürlich schon Notationsmöglichkeiten. Und das ist ja eigentlich faszinierend genug. Um 60.000 Jahre vor heute werden die ersten Dinge ganz offensichtlich notiert. Ja, dann die letzte Zeitscheibe, die Neolithische Revolution, der Beginn der Nahrungsproduktion. Das wäre ein winziger Zacken hier kurz vor dem braunen Kästchen, wo Sie sich mittlerweile schon zu Hause fühlen. Das nennt man die jüngere Dryaszeit. Das ist eine kurze Abkühlung des Klimas und die hat ganz offensichtlich zu einer kritischen Ernährungssituation geführt für Menschen, die zu jener Zeit im vorderen Orient zum Beispiel vom Sammeln von Grassaaten, unter anderem eben auch von Fleisch, aber eben auch bereits vom gesammelten Pflanzensamen lebten und die dann angefangen haben, das anzubauen. Das ist also eine Theorie über die Entstehung der produzierenden Wirtschaftsweise, die eben besagt, kritische Knappheit, hervorgerufen durch die jüngere Dryaszeit, das führte dazu, dass man im vorderen Orient Pflanzen angebaut hat. Allerdings ist, wir müssen dazu sagen, diese Entwicklung ist auch, wenn man Skelettfunde aus der Zeit vor und nach der Neolithisierung vergleicht, wie das kürzlich in Science Kollege Bouquet-Appel aus Paris getan hat, dann kann man sehen, dass der Anteil junger Menschen im Bereich der Neolithisierung innerhalb der vorhandenen Skelettfunde erheblich ansteigt. Das heißt, wir haben sehr viel Bevölkerungswachstum und damit auch sehr viel mehr jüngere Menschen in der Bevölkerung nachgewiesen. Das kann man tatsächlich anhand von Skelettfunden vor und nach der Neolithisierung nachweisen. In letzter Zeit ist aber diese Theorie über die Knappheit und die Krise und die daraus entstehende Neolithisierung doch wieder sehr in Frage gestellt worden durch die Funde von Klaus Schmidt in Göbekli-Tepe, der 10.000 Jahre alte Tempelanlagen gefunden hat und auch Speichergebäude, zu denen eine Bevölkerung gehörte, die sich eben vom Getreidesammeln ernährt hat, die also noch vorneolithisch war, hier aber bereits einen zentralen Ort hatte und rund um ein religiöses Monument herum gesiedelt hat und auch ihre Nahrung gespeichert hat. Ein mögliches Entstehungszentrum für das Neolithikum. Und das wäre hier natürlich eine ganz idealistische Vorstellung, wie auch die produzierende Wirtschaftsweise entstanden sein kann. Dass der Klimarückschlag der jüngeren Dryaszeit in dieser Zeit vor 10.000 Jahren etwas damit zu tun hatte, schließt sich aber nicht gegenseitig mit diesen hier noch älteren Befunden aus. Und dann schließlich müssen wir noch kurz die Frage beantworten, die Ihnen jetzt aber doch noch, die noch dringend gestellt worden ist. Ja, also wenn Schrift und Zahl erst später erfunden worden sind, dann bitte unter welchen Umständen? Daran ändert sich nichts. Die Erfindung von Schrift- und Zahlsystemen ist ganz offensichtlich gebunden, wie die ägyptischen Hieroglyphen, an die Entstehung früher Staaten. Aber auch hier gibt es einen berühmten Geowissenschaftler und Geoarchäologen, Karl Butzer, der das in Zusammenhang bringt mit dem Management der jährlichen Überschwemmungen in diesen Flusskulturen, also zum Beispiel in Sumer und Ägypten. Und hier das Titelblatt seines weltberühmten Buches, Early Hydraulic Civilization in Egypt, der sprach also von frühen hydraulischen Gesellschaften, Early Hydraulic Societies, nämlich das Management jährlicher Überschwemmungen als Ausgangspunkt, um Gesellschaften zu formen, um Verwaltungssysteme aufzubauen, mit Schrift und Zahl natürlich dann verknüpft. Und auch hier zu diesem Punkt hat die Geschichte der Archäogeologie, Paläogeographie oder der gemischten Geo- und Archäowissenschaft etwas beizutragen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass um 4200 Jahre vor heute, also gerade als diese Staaten im Entstehen sind, es ebenfalls einen Klimarückschlag gab, das sogenannte 4-2-Ereignis. Und die Frage stellt sich natürlich, steht das in irgendeinem Zusammenhang mit den Umwälzungen, die eben zur Staatenbildung zum Beispiel im Vorderen Orient geführt haben? Wir wissen über dieses 4-2-Ereignis noch viel zu wenig. Hierzu müssen noch ganz erhebliche Daten gewonnen werden, es müssen wahrscheinlich noch Dissertationen entstehen, aber das wäre ein vergleichsweise natürlich sehr kleiner Klimaumbruch, der spielt sich ja in unserer Warmzeit ab, der aber als Kandidat gilt, gerade in dieser Umbruchzeit vielleicht doch eine Rolle gespielt zu haben. Wir haben uns also die hier eingezeichneten Punkte in unserer Weltklimakurve angeschaut. Und ich glaube, wir haben doch alle gesehen, dass, hübscher Effekt, habe ich das jetzt irgendwie funkgestört? Sehen Sie es wenigstens alles nochmal Revue passieren? Ja, also, das sind die Stellen, auf die ich Sie jetzt ein bisschen aufmerksam gemacht habe. Sie sind jetzt vertraut mit dem Weltklimakalender und Sie sind jetzt ein bisschen sensibilisiert für diese Linien hier, nämlich den heutigen Temperaturdurchschnitt, dann diese Linie, die unsere Vorfahren vor etwa 1,8 Millionen Jahren durchbrochen haben und diese Linie, die sie etwa vor 300.000 Jahren durchbrochen haben. Und dann eben gleichzeitig denken Sie bitte auch in Zukunft, wenn es mal wieder schlechtes Wetter gibt, an die, Wetter ist ja etwas sehr Kleinskaliges im Vergleich, an die großen Klimaschwankungen, an die Zyklizität, die mittlerweile in Hunderten von erdgeschichtlichen Profilen der jüngeren Quartärgeschichte auf der Welt nachgewiesen ist. Wir dürfen also schon sagen, enorme Klimawandel spielten als Windows of Opportunity eine Hauptrolle bei der sprunghaften Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Sie lief in großen Umwälzungen ab. Graduelle Entwicklungen gab es wohl nur im kleinen Zeitmaßstab. Vielen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Es sprach Professor Jürgen Richter aus Köln. Sein Thema: Prähistorische Revolutionen von Sammlern und Jägern zu Schrift und Zahl. Nächsten Mittwoch, am 19. November um 12 Uhr, hören Sie Professor Thomas Kaufmann aus Göttingen. Sein Thema: Reformation, eine Medienrevolution verändert die Welt.